Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn die Woche beginnt mit einer handfesten Krise. In der CDU brodelt und bröckelt es und damit gerät auch die Stabilität der schwarz-roten Koalition in Gefahr. Der Streit um das Rentenpaket eskaliert nach dem Deutschlandtag der Jungen Union am Wochenende. Und es fragt sich, wie und ob das Ganze wieder einzufangen ist und was es für die Regierung bedeutet. Der wichtigste Mann nach dem Bundeskanzler ist in dieser Lage jetzt der Fraktionschef der Union und der ist heute mein Gast. Guten Abend, Jens Spahn.
Schönen guten Abend, hallo.
Schön, dass Sie hier sind.
Sehr gerne.
Herr Spahn, wie viele Krisengespräche haben Sie in den letzten 48 Stunden führen müssen?
Nicht jede Debatte, nicht jede Diskussion, nicht jeder Streit in der Sache ist gleich eine Krise. Insofern würde ich mal sagen, alle wieder ein bisschen runterfahren. Aber natürlich habe ich in den letzten Tagen, Wochen viel gesprochen, viel telefoniert, weil wir im Übrigen ja einige Themen auch zur Entscheidung anstanden. Nehmen Sie allein den Wehrdienst, wo wir uns letzte Woche auch nach längerer Diskussion aber haben einigen können. Wir haben im Koalitionsausschuss uns letzte Woche geeinigt beim Thema, wie machen wir die Industrie stark, ja. Luftverkehrsabgabe. Also sind zum Teil Debatten auch öffentlich ausgetragen. Entscheidend ist, dass wir am Ende immer eine Lösung finden und so wird es auch bei der Rente sein.
Aber diese vergangenen 48 Stunden sind schon speziell und ein bisschen anders, würde ich sagen. Wie würden Sie denn die 48 Stunden bezeichnen, wenn es keine Krise ist? Normal ist es doch nicht.
Intensive Diskussion, würde ich dazu sagen, weil es geht ja auch um was. Wir reden ja in der Rentenpolitik über die größten Reformvorhaben seit etwa 20 Jahren. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, Rürup-Kommission hat es mal gegeben vor etwa 20 Jahren, die hat den Blick gewagt in die 20er Jahre. Wir müssen jetzt den Blick wagen in die 30er Jahre. Dann gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. So in den 60er Jahren wurden sehr viele Menschen geboren, etwa doppelt so viele, wie aktuell geboren werden. Die werden alle ins Rentenalter kommen im nächsten Jahrzehnt. Und dafür müssen wir das Rentensystem vorbereiten. Insofern, es geht um was. Da gehört auch Debatte dazu.
Da sagen Sie was. Es geht um was. Vor allem jetzt im Moment geht es aber auch um was für die CDU, um die Union, um die Regierung. Und wir wollen mal gemeinsam drauf blicken, was auf dem Deutschlandtag der Jungen Union passierte und was danach kam. Mhm.
Applaus beim Wirtschaftsgipfel der SZ für den Kanzler. Offenbar Balsam für seine Seele.
Dass ich bei der Süddeutschen Zeitung mal freundlicher begrüßt werde als bei der Jungen Union. Aber so ändern sich die Zeiten.
Denn beim Parteinachwuchs gab es am Wochenende mächtig Gegenwind für Merz. Widerspruch beim Thema Rente.
Dieses Rentenpaket mit den Folgekosten von 120 Milliarden Euro über den Koalitionsvertrag hinaus, das darf auf keinen Fall so kommen.
Die Sorge der JU, stabile Renten in der Gegenwart finanziert auf dem Rücken der Jungen. Auch die 18 Mitglieder der sogenannten Jungen Gruppe in der Unionsfraktion im Bundestag lehnen das ab. Bei nur 12 Stimmen Mehrheit für die Große Koalition droht das Gesetz so zu scheitern. Doch die SPD beharrt darauf, das Rentenpaket kommt so wie im Koalitionsvertrag vereinbart.
Ich sage euch in aller Klarheit, an diesem Gesetz wird nichts mehr geändert, liebe Genossinnen und Genossen.
Verhärtete Fronten. Eine Einigung scheint ausgeschlossen. Die Rente droht zur Zerreißprobe für Schwarz-Rot zu werden. Schon fordern erste Regierungsmitglieder wie CDU-Familienministerin Prien die Abstimmung über das Gesetz zu verschieben. Heute zeigt sich der Kanzler zumindest ein bisschen kompromissbereit. Die Vorschläge der Jungen Union will er nun in einer Rentenkommission aufgreifen.
Sodass wir dann im zweiten Halbjahr 2026 genau über diese Reformen sprechen, die Junge Union zu Recht will.
Und auch auf Jens Spahn wird es ankommen, um die Jungen in seiner Fraktion einzufangen. Damit das Thema Rente nicht zum Desaster für den Kanzler und seine Regierung wird.
Herr Spahn, haben Sie die Lage unterschätzt?
Dass es Diskussionen geben würde, dass es Diskussionen gibt rund um eine Rentenreform, das war ja schon seit Wochen absehbar. Die haben wir ja auch schon
Deswegen
länger.
Deswegen haben Sie es unterschätzt?
Nein, wir haben sie ja auch schon länger geführt miteinander in den letzten Wochen. Das ist ja jetzt nicht am Wochenende plötzlich begonnen. Aber am Deutschlandtag der Jungen Union wird diskutiert. Das ist doch ganz
das
klar.
Das war ja nicht eine normale Diskussion. Also ich habe mir das komplett angesehen. Ich habe mir die Reden angesehen, die Reaktionen. Und man muss schon sagen, das wäre eigentlich ein Heimspiel gewesen, gerade für den Kanzler und auch für Sie. Und das war es nicht. Das war nicht eine normale Diskussion.
Naja, es gibt unterschiedliche Interessen, Standpunkte in dieser Diskussion. Die Junge Union ist Anwalt der jungen Generation in einer solchen Rentendebatte, wo es ja auch um die Gerechtigkeit zwischen den Generationen geht. Und dass wir in der Sache mal hart ringen. Wissen Sie, ich war ja selbst mal in der jungen Gruppe.
Ich
habe mal mit der damaligen Rentenministerin Ursula von der Leyen sehr hart, ich glaube es war 2012, auch eine Debatte mit anderen geführt über damalige Rentenentscheidungen.
Aber haben Sie gedroht, eine Abstimmung nicht mitzumachen, wohl wissend, dass diese Stimmen gebraucht werden bei einer knappen Mehrheit?
Jetzt reden wir erstmal miteinander und schauen, dass wir zu einem gemeinsamen Punkt kommen, einer gemeinsamen Position kommen, sowohl was dieses Rentenpaket 1 angeht. Mhm. Das hat ja auch mehrere Elemente, ist ja auch wichtig. Es gibt auch viel, was unstrittig ist. Die Aktivrente, dass Ältere einen Grund haben, länger zu arbeiten, weil es steuerlich attraktiv ist. Eine viel stärkere private Vorsorge, kapitalgedeckt, wo ja auch die SPD sehr auf uns zugegangen ist. Frühstartrente schon für 6-Jährige starten wir mit der Kapitaldeckung. Die Mütterrente für 9 Millionen Frauen in Deutschland, eine höhere Rente, die Kinder großgezogen haben, vor 1992
das
geboren.
Das wissen wir alles.
Und eben die Haltelinie, das ist das eine Rentenpaket. Ja. Und das zweite, und das ist jetzt wichtig für die aktuelle Debatte, ist eben, dass wir mit der Rentenkommission gerade auch die Themen, die junge Gruppe ja zu Recht aufbringt, nämlich wie ist das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentnerinnen und Rentnern? Wie können wir das abbilden, auch in der Rentenentwicklung? Brauchen wir nicht eine Debatte über das Renteneintrittsalter, die Lebensarbeitszeit. All diese Punkte müssen im nächsten Jahr diskutiert und dann auch nächstes Jahr entschieden werden.
Nur bis man an diesen Punkt kommt, frage ich mich die ganze Zeit, haben Sie nicht genug mit den Leuten geredet? Es ist ja auf der einen Seite die Diskussion um das Rentenpaket insgesamt, die kann man ja zulassen und die hat man auch, aber man kann schon sagen, das ist eskaliert. Und da sagen jetzt 18 Leute aus der jungen Gruppe, wir machen da nicht mit, wir stimmen nicht zu. Haben Sie nicht genug mit denen geredet?
Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in der Redaktion ist. Wenn jemand seine Position vertritt und er bleibt erstmal in der Diskussion bei seiner Position, dann würden Sie ja auch nicht sagen, wir haben nicht genug miteinander geredet, oder? Also wir sind ja noch in der Diskussion
Das ist ja nicht vergleichbar. Es geht jetzt um eine wichtige Sache in einem Bundestag, eine Bundestagsabstimmung.
Ich weiß aber nicht, wie Ihre Vorstellung von,
Aber wir reden Sie, erklären Sie es mir doch. Wie reden Sie
denn mit den Leuten? Wie Ihre Vorstellung von parlamentarischer Demokratie und pluraler, offener Gesellschaft
ist. Ist das nicht die Demokratie,
mit der wir reden?
Aber wie?
Ich versuche es Ihnen gerade zu sagen, wenn Sie mich lassen. Darf ich?
Gut. Bitte.
Also, wir reden natürlich miteinander, jeden Tag reden wir miteinander in der Unionsfraktion und in der Partei über diese Frage. Und jetzt war am Deutschlandtag der Jungen Union das logischerweise das Schwerpunktthema. Deswegen hat das jetzt am Wochenende eben auch die Debatte dominiert. Und wir werden auch jetzt weiter reden. Unser Ziel ist, dass wir in der Koalition Union und SPD und die Union gemeinsam in diese Abstimmungen hineingehen und zu einer Lösung kommen. Wir haben immer eine Lösung gefunden. Wir haben beim Wehrdienst in der letzten Woche eine Lösung gefunden. Wir haben in anderen Fragen, die teilweise mühsam sind, es wird teilweise hart verhandelt, es knallt auch mal. Entscheidend ist, dass am Ende eine Entscheidung steht. Und genau da werden wir hinkommen.
Aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? In dieser jungen Gruppe ist unter anderem Philipp Amthor dabei. Der ist Staatssekretär beim Bundesminister für Digitalisierung. Mit dem können Sie gut. Rufen Sie den an und sagen, Philipp, ich kann ja die ganze Sache verstehen und die Kritik verstehen, aber stimm bitte ab.
Sehen Sie es mir nach. Ich führe die Gespräche persönlich nicht übers Fernsehen. Bringt meistens nicht so viel.
Ja, aber zumindest werden Sie die vermutlich alle mal anrufen oder alle mal persönlich treffen und versuchen zu überzeugen. Und ich frage mich, wie, womit?
Indem wir miteinander reden, darüber, worum es geht. Es geht um die Rentenfrage.
Aber was bieten Sie denn an?
Es geht ums Gesamtpaket. Es geht vor allem auch um die Perspektive für die 30er Jahre, die Rentenkommission, was die leistet. Aber es geht natürlich, wenn man einen Schritt zurücktritt, auch ums große Ganze. Wir haben eine große Koalition, Union und SPD. Für uns als Union sind die Themen innere Sicherheit, Begrenzung der Migration, wie kommen wir zu wirtschaftlichem Wachstum, sehr wichtig. Für die SPD ist auch das Thema Rente sehr, sehr wichtig. Ich möchte, dass die Union erfolgreich ist in dieser Koalition. Ich möchte aber auch, dass die SPD erfolgreich sein kann in dieser Koalition. Nur dann funktioniert das Ganze. Und deswegen geht es um das Thema Rente, aber es geht natürlich auch um die Zusammenarbeit in der Koalition insgesamt. Und auch das ist ein Argument. Kompromisse gehören in einer Koalition, in einer großen Koalition zumal dazu.
Gibt es noch mehr Abweichler als die 18 aus der jungen Gruppe? Haben Sie da was gehört?
Bis jetzt gibt es gar keine Abweichler, weil wir ja noch miteinander reden, Frau
Atterlei. Aber da sind ja jetzt ja welche, die ganz klar sagen, wir stimmen dem so nicht zu.
Wir sind jeden Tag im Gespräch miteinander und wer wie abstimmt, das sehen wir dann am Ende, wenn es zur Abstimmung
kommt. Aber gibt es jetzt, dann frage ich anders, zu diesem Zeitpunkt Menschen, die Ihnen sagen, unter diesen Umständen würde ich nicht abstimmen außerhalb der
18? Es gibt viele, die sich erstmal genau anschauen, worum geht's. Es ist ja auch erstmal wichtig zu sehen, was ist unstrittig. Unstrittig ist, dass es bis 2031 eine Haltelinie, ein Rentenniveau von 48% geben soll. Unstrittig ist übrigens auch, dass ab 2032 der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor wieder wirkt. Das heißt, dass Rentensteigerungen gedämpft werden, um auch die jüngere Generation nicht zu belasten. Es ist unstrittig, dass das, was an Mehrausgaben dadurch entsteht, durch Steuern finanziert wird und nicht nur durch die Beitragszahler. Auch das ist wichtig für eine faire Verteilung. Es ist unstrittig, dass wir eine Rentenkommission jetzt beschleunigen, die bis Mitte nächsten Jahres Vorschläge machen soll, auch für die 30er Jahre, für das Verhältnis der Generationen, für das Thema Renteneintrittsalter und andere Themen. Das ist alles ein großes, unstrittiges Paket bis hin zur gestärkten Kapitalvorsorge und den drei Säulen, die wir haben, also gesetzliche, private und betriebliche Vorsorge. Strittig ist die Frage, was passiert im Wechsel von 2031 zu 2032? Das ist eine wichtige Frage, aber es ist jetzt keine Frage, die wir nicht gemeinsam aufgelöst kriegen.
Und wie kriegen Sie das aufgelöst? Der Kanzler schlägt jetzt vor, mit so einer Art Begleittext sozusagen das zu machen. Finden Sie das auch richtig?
Dass wir in einem Entschließungsantrag, in einem Antrag zu einer Abstimmung auch die Perspektive für die nächsten Schritte aufzeigen, an Rentenpaket 2, das wir ja vereinbart haben, dann auch machen wollen und dass wir das sehr klar sagen, ist sicherlich ein wichtiger Baustein für die Lösung, ja klar.
Also das könnte man dazu schreiben und das würden die junge Union womöglich akzeptieren.
Frau Atteler, ich verstehe, dass Sie es immer wieder versuchen, aber ich werde jetzt die Diskussion, die ich mit den Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion führe,
Der Kanzler hat sich ja klar geäußert. Er hat gesagt, das könnte ich denn anbieten und dann womöglich könnte das funktionieren. Das ist jetzt ja kein Geheimnis.
Nein, darüber habe ich ja gerade gesagt. Ja. Über einen entsprechenden Entschließungsantrag reden wir. Mhm. Den kann es geben. Über andere Faktoren und Facetten werden wir auch reden. Mhm. Aber meine Erfahrung ist einfach, es gelingt besser, wenn man miteinander spricht und nicht übers Fernsehen. Sehen Sie es mir nach?
Na, jetzt sind Sie zu Gast. Das ist ein Tag, an dem sich ganz viele fragen, wie konnte das eigentlich so weit kommen? Weil die Leute sind tatsächlich doch auch ziemlich genervt. Ja? Die sagen irgendwie, wir haben diese Ampelregierung hinter uns, wir sind in so einer Lage, wo man sich Stabilität wünscht und natürlich blicken die drauf und sehen, jetzt wird sich um so eine große Sache, Sie haben es ja zu Recht gesagt, die alle irgendwie betrifft oder betreffen wird, so sehr, und man kann es sagen, gestritten. Und es scheint doch sehr verhärtet zu sein. Ich kann verstehen, dass Sie jetzt versuchen, da eine Diskussion draus zu machen, dafür sind wir jetzt hier, um darüber zu reden. Ich frage mich aber wirklich, wie sehr können Sie da mit der SPD auch noch einen Schritt weitergehen? Also werden die akzeptieren, wenn Sie sagen, pass auf, wir machen noch einen Begleittext, weil dann machen die mit, wird das funktionieren?
Das werden wir alles in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Ich weiß nur eins, wenn jeder einfach nur seine Maximalposition hat und keiner sich bewegt, dann funktioniert es nicht. So funktioniert es in keiner Familie. Wenn jeder seine Position hat und keine Kompromisse gefunden werden, klappt schon morgens im Badezimmer meistens nicht. So klappt es in einer Gesellschaft nicht. So klappt es in einer Koalition nicht. Da kann man auch nicht mit Basta arbeiten.
Also soll die SPD sich bewegen?
Wir müssen uns alle bewegen, wenn es funktionieren soll, Frau Atteler. Das ist ja einfach klassisch das, was einen Kompromiss, einen guten Kompromiss ausmacht. Was wir nicht brauchen, sind Formelkompromisse oder Scheinkompromisse. Wir brauchen in der Sache gute Kompromisse, die Sicherheit geben. Auch das ist ja ein wichtiger Aspekt. Die Sicherheit geben für die Rentnerinnen und Rentner, die jetzigen und die künftigen, die vor allem aber auch der jungen Generation das berechtigte Empfinden geben, dass das hier nicht alles zu ihren Lasten geht. Und darüber reden wir jetzt. Und dass das auch mal in einer strittigen Debatte im Streit in der Sache passiert, das finde ich völlig in Ordnung. Entscheidend ist, dass wir jetzt nicht unendlich streiten, das werden wir nicht tun, dass aus der Debatte eine Entscheidung folgt. Ja, das ist das Entscheidende.
Und ob Sie das schaffen in den nächsten Wochen, denn eigentlich sollte es ja bis zum Ende des Jahres diese Abstimmung geben. Nun denken manche darüber nach, diese Abstimmung zu verschieben im Bundestag. Würden Sie sagen, wir brauchen noch mehr Zeit, lass uns die Abstimmung verschieben?
Die Argumente sind ja da, die unterschiedlichen Positionen sind da. Ich denke, das kann man in den nächsten Tagen und Wochen miteinander auch regeln und da eine Gemeinsamkeit finden.
Also sind Sie sicher, dass man dieses Rentenpaket bis zum Ende des Jahres durchbekommt?
Das ist das Ziel.
Das Ziel ist, das Rentenpaket durchzubekommen. Jetzt frage ich mich immer noch, wie das hinzukriegen ist. Oder sind Sie auch tatsächlich ein gebranntes Kind? Es ist schon mal eine wichtige Abstimmung schiefgegangen. Ich erinnere an die Richterwahl und wie gefährlich kann Ihnen persönlich auch so eine Abstimmung werden, wenn Sie es bis dahin doch nicht hundertprozentig schaffen, die alle irgendwie zu sammeln?
Zuerst einmal, es ist noch gar keine Abstimmung schiefgegangen. Wir haben bis jetzt für diese Koalition natürlich bei jeder Abstimmung eine Mehrheit gehabt im Deutschen Bundestag, für jedes Gesetz, das wir vorgelegt haben und für jede Wahl, in die wir gegangen sind. Wir haben ja im Ergebnis auch die drei Verfassungsrichterinnen und Richter gewählt mit einer Zweidrittelmehrheit in geheimer Wahl. Frau Emmenegger ist Verfassungsrichterin geworden.
Davor ist nicht schiefgegangen?
Doch, es ist eine Wahl, hat nicht stattfinden können, weil das Aber für Frau Borosius-Gersdorf, für die Kandidatin. Das Aber war zu groß. Mhm. Bei uns in der Fraktion. Hätte das besser anders laufen sollen? Ja.
Da waren Sie verantwortlich, Sie sind der Fraktionschef.
Ja, aber das haben wir doch jetzt auch über Wochen und Monate diskutiert. Können wir gerne heute Abend nochmal miteinander machen.
Das ist ein Beispiel dafür, was passieren kann. Und jetzt hat man natürlich die nächste Sache vor der Brust. Und da geht es um noch mal.
Dann soll ich Ihnen was sagen, Frau Atalay, wenn wir die Sache hinter uns haben, wird die nächste, die übernächste und danach noch eine Sache kommen, die wir vor der Brust haben. Mhm. Das ist in Zeiten, wo eine große Koalition eine knappe Mehrheit hat, 12 Stimmen, wo die Fliehkräfte nach links und rechts ziemlich groß sind, wo wir viel Polarisierung in der Gesellschaft haben, wo wir 3 Jahre Rezession haben. Die Deutschen sind ärmer geworden. Es geht gerade um was für viele, auch ganz persönlich. Krieg in Europa. Wir sind fast das einzige größere Land in Europa, das stabile politische Verhältnisse hat, aber die sind enorm unter Druck. Ich kann Ihnen jetzt schon vorhersagen, auch im nächsten Jahr wird es viele schwierige Debatten geben müssen, ja, weil die Lage so ist. Und deswegen ist das ein weiterer Schritt. Aber es ist jetzt nicht einmal noch Debatte und danach kommt keine mehr. Es kommen immer wieder Debatten. So ist plurale, offene Demokratie.
Also Sie sehen es im Moment nicht so, dass das die Regierung, die Koalition gefährden könnte, das Rentenpaket?
Wir werden eine Lösung finden, wir werden Einigkeit finden und wir werden dann auch zur Abstimmung kommen.
Also die Koalition ist nicht gefährdet?
Nein, die Koalition arbeitet ja. Wir diskutieren. Wir haben in der letzten Woche alleine, ich glaube, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, 24 Gesetze im Deutschen Bundestag beschlossen. Sehr wichtige dabei, dass die Strom- und Gaskosten zum 1.1. sinken für Privathaushalte, Handwerk, Mittelstand, Industrie, neue Technologien, CO2-Abscheidung. Ein 5-Jahre-Streit, die Ampel hat sich nicht einigen können, haben wir entschieden. Beim Wehrdienst sind wir zu Gemeinsamkeiten gekommen. Entscheidend ist, dass diese Koalition das, was sie sich vornimmt, im Ergebnis zu Entscheidungen bringt und das ist der wichtigste Teil, dass es dann für die Menschen im Alltag spürbar wird. Da brauchen wir einen längeren Atem, das geht nicht von einem Tag auf den anderen, aber Vertrauen kommt dann wieder, wenn es im Alltag besser wird.
Herr Spahn, Sie sind ein erfahrener Politiker und ich denke schon, dass Sie sich diese Gedankenspiele machen. Jetzt haben wir heute eine große Diskussion darüber, was wäre wenn. Also natürlich, wie gesagt, Sie sagen, wir werden jetzt miteinander reden, wir kriegen das bis zum Ende des Jahres hin, das Rentenpaket geht, ob jetzt mit Entschließungsantrag, ja, nein, irgendwie durch. Da wird aber schon darüber geredet, muss zum Not nicht der Kanzler doch die Vertrauensfrage stellen, weil er einfach wirklich da nicht weiterkommt? Haben Sie das durchdacht?
Naja, wir arbeiten gerade an der Mehrheit. Ich bin etwas immer wieder, obwohl ich schon so lange dabei bin, überrascht, wie hochtourig dann immer alle spekulieren und Spekulationen. Beim Wehrdienst war es ja auch so, bei anderen Themen auch so. Selbst bei der Richterwahl, die wir vorhin angesprochen haben, vielleicht bringen wir mal alles, treten wir einen Schritt zurück, bringen das in die Gesamtschau hinein. Wir reden über die 4. Volkswirtschaft der Welt. Wir reden über eine schwierige Lage in Europa. Krieg, gute 2 Flugstunden von hier. Alles brutal. Wir sind in Zeiten, wie es sie seit Jahren und Jahrzehnten nicht gegeben hat. Und da werden wir auch diese Rentenfrage vernünftig auflösen. Keine Sorge.
Aber gerade deswegen frage ich auch nach, weil eben sprach diese Stabilität an. Die Menschen sind einfach irgendwie so ein bisschen müde und ermüdet von dem vielen.
Der wollen einfach, dass es läuft. Ja? Der Geduldsfaden ist nach den Ampeljahren noch kürzer, als er möglicherweise vorher schon war. Es gibt eine sehr große, verständlicherweise Erwartungshaltung, auch angesichts der Lage. Vor allem nach 3 Jahren Schrumpfen der Wirtschaft. Und es gibt eine sehr große Skepsis, die spüre ich ja auch, ob die das wirklich hinkriegen können und wollen. Die gibt's. Ja. Und der einzige Weg, sozusagen zu überzeugen, ist ja entscheiden und dann so, dass es im Alltag spürbar einen Unterschied macht. Auf dem Marktplatz, im Stadtbild, wenn Sie so wollen, im Portemonnaie.
Jetzt haben Sie mit dem Stadtbild angefangen.
Naja, es ist ja berechtigt, dass viele sagen, da hat sich was verändert, auch hier in Berlin in den letzten 10 Jahren. Und wir wollen es eben wieder zum Besseren wenden.
Ich will nochmal zurück zu den Gedankenspielen. Mhm. Auch wenn Sie eigentlich sagen, braucht man gar nicht machen. Ich finde schon, Sie können es ja einfach abräumen. Also Vertrauensfrage, sagen Sie, das wird nicht dazu kommen, brauchen wir nicht.
Wir haben eine Abstimmung über das Rentenpaket.
Okay, Minderheitsregierung, könnte das so weit kommen, dass man wirklich es so verhärtet hat, dass es am Ende eine Minderheitsregierung wäre? Das was Sie machen würden?
Nein, Deutschland braucht eine stabile Regierung. Auch Europa braucht stabile Verhältnisse in Deutschland, im größten Land in Europa. Union und SPD wollen auch diese stabilen Verhältnisse. Wir werden als Volksparteien, Union und SPD, nur insgesamt wieder stärker werden, Vertrauen gewinnen, wenn wir jetzt gute Arbeit machen und uns dabei nicht zerlegen. Das weiß auch jeder in dieser Koalition, alle, die Verantwortung tragen. Wir bleiben stabil beieinander.
Ihm wird häufig vorgeworfen, und das schließt sich so ein Kreis von eben, dass Sie die Fraktionen nicht so richtig im Griff haben. Da werden Sie jetzt sagen, ach, war doch letztes Mal gar nicht so schlimm. Aber auch dieses Mal fragt man sich, wie ist man eigentlich in diese Situation gekommen, dass da 18 junge Leute irgendwie immer noch sagen, also ich stimme dem Ganzen nicht zu. Und auf der anderen Seite die SPD dann sagen, muss, wir bleiben bei dem, was wir haben. Und der Bundeskanzler hat beim Deutschlandtag gesagt, so etwas wie die gescheiterte Richterwahl will er nicht nochmal haben. Und er habe da mit den Leuten gesprochen. Hat er da bei Ihnen eine Ansage gemacht? habe das so auf Sie bezogen.
So funktioniert ja das Miteinander nicht. Wir machen keine Ansagen. Ich weiß ja nicht, manchmal frage ich mich ja, wie Sie das in der Redaktion alles handhaben. Also wir reden einfach miteinander, wenn es Themen gibt oder Probleme.
Ganz freundlich. Ja, klar. Dann gesagt, lieber Jens, bitte nicht.
Rauterlei, die Dinge müssen natürlich immer miteinander besprochen werden, aber die Situation ist halt auch eine andere. Wenn ich gelegentlich den Verweis dann höre auf die Nullerjahre, erstens mal hat es auch da Eurokrise, Griechenland-Paket, Mindestlohnabstimmung, erinnere ich noch sehr gut, Antidiskriminierungsgesetz. Es ist ja nicht so, als hätte es die letzten 20 Jahre in der deutschen Politik und in Koalitionen keine Debatten gegeben. Die hat es gegeben. Am Ende sind sie immer in Entscheidungen gemündet und das wird auch jetzt der Fall sein. Der Unterschied ist, dass natürlich der Druck auf die Koalition von der radikalen Linken wie von der extremen Rechten viel, viel stärker ist, als wir das in der Vergangenheit hatten. Wir haben auch durch mein erster Shitstorm, den ich hatte als junger Abgeordneter, der kam wirklich noch in Briefen. Da kamen hunderte von Briefen. Das ist heute alles anders und schneller. Und deswegen sind die Bedingungen andere. Und trotzdem bleibt das Prinzip gleich. Wir diskutieren. Wir verhandeln, manchmal auch hart. Und am Ende kommen wir zur Entscheidung.
Trotzdem noch einmal bei dem Moment bleiben, weil er sagte unter anderem März bei dem Deutschlandtag, das Ganze rund um die Richterwahl war dämlich. Das fand ich schon hart.
Na, das Dämliche daran war, und da hat Friedrich Merz ja recht, hat der Bundeskanzler ja recht, dass diese Frage, die wichtig ist, aber ich sage jetzt mal für die Leute in meinem Heimatdorf im westlichen Münsterland, nicht die entscheidende, eine Verfassungsrichterwahl.
Also die Diskussion war dämlich, nicht?
Nee, was dämlich war, ist, wir hatten Richtung parlamentarische Sommerpause auch viele wichtige Entscheidungen getroffen. Körperschaftssteuer, die erste Senkung seit 20 Jahren, ein Investitionsbooster, Migrationspolitik, sehr viele Gesetze. Wir haben eine echte Wende vollzogen in der Migration. Wir kontrollieren wieder unsere Grenzen. Und am Ende, und das ist das, was mit dämlich gemeint war, war die ganze Sommerpause überschattet, bespielt, medial, rund um diese Richterwahl. Und das ist natürlich was, das ärgert mich ja auch. Wir haben Erfolg gehabt. Und
Sie ärgert heute mal was, das ist doch auch.
Ja, mich ärgert
mal. Ja, Sie ärgert mal was, Mensch.
Das kommt durchaus vor.
Eigentlich ist alles gar nicht so schlimm.
Es bringt ja nichts, wissen Sie, Frau Atterlein. Meine bescheidene Erfahrung ist, die Menschen interessiert es nicht besonders, wie es uns geht beim Regieren. Also es gibt ja so einige, die...
Die wollen Ergebnisse.
Genau.
Ja,
aber deswegen
im Moment bekommen sie die ja nicht. Das ist ja das große Problem. Sie haben ganz viele kleine Dinge, die Sie sich ja umgesetzt haben. Das ist auch richtig. Die haben Sie ja auch teilweise genannt und sicher auch richtig, dass diskutiert wird. Aber bei diesem Thema, das ist nicht was, wo man einfach sagen kann, komm, wir diskutieren ein bisschen und dann ist gut. Aber gut, Sie sagen, wir reden miteinander.
Ich habe auch nicht gesagt, wir diskutieren ein bisschen. Ich habe gesagt, es geht um eine sehr grundsätzliche Frage. Das Verhältnis der Generationen in der Rente, in den sozialen Sicherungssystemen in einem älter werdenden Land. Deutschland ist eines der ältesten Länder der Welt mit einem sehr hohen sozialen Standard. Den wollen wir auch erhalten. Den können wir übrigens insgesamt nur erhalten, wenn wir wieder zu Wachstum kommen. Also wenn dieses Land nicht bald wieder wirtschaftliches Wachstum hat, dann können wir bei Rente, Gesundheit, Pflege sowieso noch in ganz, ganz andere Debatten hineinkommen.
Daran werden Sie
Wachstum ist die Voraussetzung für alles andere.
Als Koalition werden Sie daran gemessen. Und Sie haben zu dieser Koalition mal gesagt, man gewinnt gemeinsam, man verliert gemeinsam, richtig?
Richtig.
Haben Sie auch gesagt, wir werden nicht gemeinsam sterben mit denen?
Naja, dass die SPD nicht mit der CDU untergeht und die CDU nicht mit der SPD untergehen will, das ist ja logisch. Das war in einer internen Runde, in einer längeren Diskussion, als so die Probleme beschrieben wurden. Wissen Sie, ich sage immer, es ist mühsam. Es ist anstrengend.
Aber ist das nicht zündeln zu sagen, wir werden nicht gemeinsam sterben mit denen?
Ich versuche immer, den Gedanken einmal zu Ende zu bringen. Es ist so, dann ist es auch eingeordnet. Im Übrigen in einer internen Runde. Aber unabhängig davon.
Ist halt rausgegangen.
Ja, aber es wird immer alles aus dem Kontext gerissen, dann hoch.
Deswegen frage ich Sie, wie ist denn das gemeint?
Ich versuche es ja gerade zu sagen, Frau Atterlei. Wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam. Es ist unendlich mühsam und anstrengend gelegentlich, wie das halt so ist, wenn man unterschiedliche Positionen hat. Aber am Ende ist immer wieder entscheidend, dass wir zusammenkommen. Dass wir reden und zu Entscheidungen kommen, die eben im Alltag erfahrbar einen Unterschied machen. Und dass wir dabei uns nicht so gegenseitig überfordern, dass es nicht mehr geht. Sodass wir eben nicht in ganz andere Probleme kommen und dann als Volksparteien untergehen. Das will ich nicht. Ich möchte, dass Union und SPD erfolgreich sind.
Also es war keine Drohung Richtung SPD?
Im Gegenteil. Ich arbeite jeden Tag daran, dass diese Koalition erfolgreich ist.
Mhm. Herr Spahn, wenn man sich das alles mal so anguckt, Sie sind jetzt seit 23 Jahren, wir gucken da auch gleich nochmal drauf, Berufspolitiker. Und Sie sind jetzt immer noch ziemlich jung. Sie sind 45, also quasi in der ganzen Riege noch ziemlich jung. Welchen Preis zahlt man eigentlich dafür?
Welchen Preis? Naja, Spitzenpolitik, Politik generell, aber Spitzenpolitik dann auch. das bestimmt halt schon das Leben ziemlich. Also man muss das wirklich wollen, weil das alle Facetten auch im Privaten, in anderen Lebensbereichen mit bestimmt. In Teilen würde man sagen, vielleicht mancher in meiner Familie sagen, dominiert.
Sehen Sie die Familie selten oder?
Na, wir organisieren das schon gut, mein Mann sich sowieso häufig, logischerweise. Aber natürlich ist das anders als andere. Es gilt übrigens schon für einen Bürgermeister. Also ein Bürgermeister in seinem Dorf, in seiner Stadt ist immer im Einsatz, weil selbst wenn er einkaufen geht, schwimmen geht, spazieren geht, wird er angesprochen. Und so ist das ja für einen Abgeordneten auch. Und wenn Sie eben vielleicht in den letzten Jahren auch in etwas anderer Verantwortung noch waren, etwas bekannter sind, dann bestimmt das alles. Immer sind Sie auch in dieser Rolle. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber ich mache es halt auch gern. Das ist dann die Voraussetzung. Man muss es wirklich wollen. Ich prüfe mich regelmäßig. Will ich noch? Brenne ich noch genug?
Sie wollen doch, Sie brennen.
Bis hierhin war die Antwort ja.
Wir sehen Sie jetzt gerade gemeinsam. Sie haben in einem Interview über einen Kinderwunsch gesprochen. Da habe ich mich gefragt, ist das ein Preis, weil das bislang wegen der Karriere nicht ging, der politischen?
Also bis hierhin, jedenfalls hat er sich noch nicht erfüllt. Jetzt sind die Voraussetzungen bei uns sowieso noch etwas schwieriger, um den zu erfüllen.
Aber den gibt es noch, den Wunsch, dass man...
Grundsätzlich könnte ich mir das weiterhin gut vorstellen, ja.
Wir wollen einmal noch, weil ich gerade angesprochen habe, 23 Jahre, das ist echt lang, mit gerade mal 45, wie sozusagen diese Karriere des Jens Spahn gestartet ist.
Ich hoffe, Sie haben jetzt nicht so viele alte Bilder, dann schreckt man sich manchmal.
Es ist das Jahr 2002 und dieser noch unbekannte junge Mann betritt im Alter von 22 Jahren zum ersten Mal als Abgeordneter den Deutschen Bundestag.
Eine größte Hürde ist schon mal erstmal reinzukommen und sich als neuer Abgeordneter auch kenntlich zu machen, denn das Sicherheitspersonal passt da natürlich auf.
Es wird ziemlich schnell klar, wen Sie da ins Hohe Haus gelassen haben. Einen Mann mit Ambitionen. Er wird erst gesundheitspolitischer Sprecher, dann Staatssekretär im Finanzministerium, dann Gesundheitsminister. 2018 bewirbt er sich um den CDU-Parteivorsitz.
Ich kann Ihnen nicht versprechen, ein bequemer Parteivorsitzender zu sein.
Ohne echte Siegchancen, aber da hatte mal wieder einer den Finger gehoben. Die Corona-Pandemie ist für den damaligen Gesundheitsminister erst noch ein Booster, bevor Impfkampagne und unübersichtliche Maskendeals an seinem Image kratzen. 2021 dann Bundestagswahl. Die Union fliegt aus der Regierung. Und auch jetzt, in der neuen Regierung unter Friedrich Merz, gibt es zunächst keinen Ministerposten für Jens Spahn. Er wird Fraktionschef. Findet der Kanzler ihn vielleicht zu ehrgeizig für ein Amt direkt neben ihm? Schließlich finden sich schon aus frühen Jahren Ambitionen beim jungen Jens Spahn.
In der Schülerzeitung gab es für jeden so ein Profil, wo man so ein, zwei Fragen beantwortet hat und sich selbst nochmal von der Schülerschaft quasi verabschiedete. Und unter Berufswunsch stand dann Bundeskanzler drunter.
Ob er das geschrieben hat oder andere über ihn, unklar. Aber völlig unrealistisch ist das Ziel ja nicht.
Ich wusste, es sind komische Bilder, wenn man sich selbst sieht in jungen Jahren, oder?
Ja, manchmal? Das ist immer so ein anderes Gefühl dann, ne?
Ja.
Noch mit Helmut Kohl dort hinten im Hintergrund.
Das ist übrigens das einzige Mal die Szene, die Sie gerade gezeigt haben, dass ich mit Helmut Kohl tatsächlich mal ein kurzes Gespräch hatte.
Ah, was hat er Ihnen gesagt?
Wir waren ja, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist die erste Fraktionssitzung 2002, wann wird das gewesen sein? September, Oktober 2002. Helmut Kohl war ja dann auch nicht mehr so lange im Deutschen Bundestag. Aber da merkt man eben, das war auch so ein richtiger Generationenwechsel mit der Wahl. Das war ja sozusagen die Wahl nach der Wahlniederlage 98. Und da hat sich in der Fraktion damals sehr viel verändert.
Bundeskanzler werden, ist das ein Lebensplan? Stand da irgendwie in Ihrem...
Nein.
Echt nicht? Gar nicht.
Nein, ein Lebensplan. Was ist denn ein Lebensplan?
Also wenn es da irgendwo in der Abi-Zeitschrift steht, dann war es wohl mal Thema.
Für mich ist das Thema durch. Also ich wache doch nicht jeden Morgen auf und denke über sowas nach. Ich mache die Aufgabe, die ich mache, wirklich gern. Ich bin Parlamentarier durch und durch. Ich habe schon unterschiedlichste Funktionen in der Fraktion gehabt, als Sprecher, als Obmann, als stellvertretender Vorsitzender, habe als Staatssekretär und Minister mit der Fraktion gearbeitet. Ich kenne sozusagen die unterschiedlichen Facetten und bin wirklich mit Leib und Seele Parlamentarier. Das passt sehr gut gerade.
Dann bin ich gespannt, was Sie jetzt gleich zu dem sagen, was ich Ihnen zeige. Wir haben immer hier als so ein kleines Element, dass wir die KI was fragen, also die künstliche Intelligenz, was der so einfällt zu unserem Gast. Und wir haben dies gefragt. Könnte Spahn der erste Kanzler einer schwarz-blauen Koalition sein?
Eine schwarz-blaue Koalition unter Jens Spahn ist bisher weder Realität noch offiziell absehbar. Nur falls sich das politische Klima und die Mehrheitsverhältnisse drastisch verändern sollten, wäre eine Kanzlerschaft Spahns in einer schwarz-blauen Koalition vorstellbar.
Vorstellbar, abwegig?
Abwegig und denkbar. Also mit dieser AfD, mit dieser Putin-hörigen Partei, die ein schwaches Deutschland will, die uns an Russland ausliefert, möchte man ja schon fast sagen, wenn wir einfach nur auf die Wehrpflichtdebatte zum Beispiel schauen. Sie wollen nicht, dass wir uns verteidigen können. Mit einer Partei, die Antisemiten, Rechtsextreme in ihren Reihen hat, wird es keine Zusammenarbeit geben, keine Gespräche geben.
Ricarda Lang von den Grünen sagte neulich bei dem Kollegen Ronsheimer, sie arbeiteten ganz bewusst darauf hin, dass die Koalition scheitere, um eine andere Koalition zum Beispiel mit der AfD möglich zu machen.
Nur weil Ricarda Lang irgendwas behauptet, stimmt's noch nicht. Mhm.
Es gibt auch noch andere Stimmen, parlamentarische.
Ja, die Frage ist ja, Frau Otterlei,
gibt es
jetzt jenseits irgendwelcher Behauptungen irgendein Beleg?
Die Frage ist, wie stehen Sie zu der AfD? Da gab es ja nun die große Diskussion mit Tauber unter anderem, mit Karl Theodor zu Guttenberg, die eben sagt, diese Brandmauer, das funktioniert nicht mehr so recht. Da frage ich mich, wie sehen Sie das? Wie weit würden Sie eben gehen?
Frau Otterlei, wir sind das Bollwerk gegen die AfD. Schauen Sie nach Sachsen-Anhalt, nach Sachsen, nach Thüringen. Die einzige politische Kraft, die dort die AfD aufhält, sich ihr entgegenstellt. Die einzige politische Kraft von Relevanz in diesen Bundesländern ist die CDU. Die anderen sind irgendwie auf dem Weg unter die 5%-Hürde oder kurz drumherum. Die AfD, die Vordenker, Kubitschek, andere sagen, sie wollen uns vernichten, weil sie sagen, wir sind diejenigen, die sie von der Machtergreifung abhalten. Ich sehe jeden Tag, was die hier im Deutschen Bundestag veranstalten. Das ist am Ende, für mich ist das kein Patriotismus, das ist Verrat am Vaterland. Diese Partei kann, also ich sehe nicht, wie man mit der überhaupt reden können soll, weil es so weit auseinander ist, das Bild von der Gesellschaft, das Bild von Europa, das Bild von Zusammenleben, das geht einfach nicht.
Das sagt unter anderem auch der Bundespräsident, auch wenn er es ein bisschen anders formuliert. Da will ich mal gleich mit Ihnen reinschauen auf diese berühmte mittlerweile Rede und Sie fragen, was Sie dazu denken.
Berühmte Rede?
Entscheidend ist doch, wie gehen die Kräfte der politischen Mitte jetzt mit Demokratieverächtern und Extremisten um. Unsere historische Erfahrung lehrt uns, der waghalsige Versuch jedenfalls, Antidemokraten zu zähmen, indem man ihnen Macht gewährt, der ist nicht nur in Weimar gescheitert. Das können wir mitnehmen in die heutige Zeit. Mit Extremisten darf es keine politische Zusammenarbeit geben.
Er meint die AfD, richtig?
Er meint Extremisten, dazu gehört eine extreme AfD, da gehört für mich aber auch eine Partei dazu, die Linksextreme in ihren Reihen hat. Extremisten sind Extremisten, Links, Rechts, Islamisten, keine Zusammenarbeit.
Ja, wie fanden Sie das, was der Bundespräsident dort gesagt hat?
Eine Selbstverständlichkeit.
Also stehen Sie dahinter und würden ihm zustimmen? Keine klar. Zusammenarbeit?
Ja klar, ich finde es aber, allein schon die Frage unterstellt ja was anderes und ich frage mich manchmal, auf was basiert das? Weil Ricarda Lang was behauptet?
Na, ich wollte Ihnen ja eben gerade noch jemand anderen, das haben Sie dann abgebrochen, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, sagte, dass Spahn und Amthor sich der AfD als Unterstützer geradezu anbietern, lässt nichts Gutes für die Wahlperiode erwarten.
Gibt es irgendeinen Beleg?
Und da ist natürlich die Aussage von Ihnen, kann ich auch noch vorlesen, man sollte mit der AfD umgehen, wie mit jeder anderen Oppositionspartei auch. Das hört sich nicht an, wie mit den Extremisten.
Frau Otterlei, dann bitte das ganze Zitat in den parlamentarischen Verfahren.
Und darum geht es aber auch. Es geht ja auch darum, wie geht man eben natürlich im Parlament miteinander um.
Genau.
Da war schon für viele aber der Weg zu weit oder nicht akzeptabel, was der Kanzler gemacht hat, bevor er dann selber Kanzler wurde, noch in der Opposition war. Und das finden Sie aber in Ordnung. Das ist ja die Frage, wo ist die Grenze? Wo zieht man die Grenze?
Nein, es geht ja zum Beispiel um die Frage.
Wo ist die Grenze des Jens Spahn, wenn es um die AfD und die Zusammenarbeit geht?
Es gibt keine Zusammenarbeit und es gibt keine Gespräche. Ich habe noch nie Gespräche geführt mit der AfD-Abgeordneten.
Also
im Zweifel haben Sie mehr mit denen gesprochen als ich. Ich verstehe mal, ich verstehe manchmal nicht, wie das so in sich selbst immer wieder durch solche Zitate wird das immer weitergetrieben. Es hat keinen Beleg, es hat keine Grundlage, kein gar nichts. Aber es wird immer so ein Bildchen gezeichnet und das wird dann munter weiter betrieben und es hört auch gar nicht mehr auf. Und ich weiß gar nicht, was soll ich machen? Soll ich Anzeigen schalten?
Sie können jetzt hier sagen, für mich steht die Brandmauer zum Beispiel. Steht die Brandmauer gegenüber der AfD für Sie?
Es gibt keine Zusammenarbeit. Ich finde den Begriff Brandmauer überschaubar gut, so als Bild. Aber es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt keine Gespräche. Wir bekämpfen sie politisch und machen gleichzeitig ihren Wählerinnen und Wählern ein Angebot. Wir möchten sie davon überzeugen, dass die politische Mitte die Kraft hat, die Probleme zu lösen. Ich setze mich in jeder Bundestagsrede hart, und zwar aus Überzeugung, mit den Radikalen und Extremen im Parlament auseinander. Jedes Mal.
Sie haben eben Sachsen-Anhalt angesprochen, Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Da sind nächstes Jahr Landtagswahlen und da liegt die AfD in Umfragen bei 40%. Jetzt muss man sich ja doch durchaus jetzt den Gedanken machen, auch wenn es noch ein Jahr ungefähr hin ist. Was passiert, wenn die die stärkste Kraft sind? Was macht die CDU dann?
Wissen Sie, welchen Gedanken ich mir gerade mache? Wie können wir alle Sven Schulze unterstützen, dass er mit der CDU in Sachsen-Anhalt die stärkste politische Kraft wird? Und wenn sich SPD und Grüne und FDP noch Gedanken darüber machen, wie sie selbst in Sachsen-Anhalt so stark werden, dass sie ein starker Koalitionspartner sein könnten, dann schaffen wir auch Regierung aus der politischen Mitte. Ich werfe doch nicht ein Jahr vorher irgendwie schon das Handtuch. Unser Anspruch ist, diese Wahl zu gewinnen.
Das Handtuch nicht werfen, aber die Frage ist, mit welchen Mitteln, mit welcher Methode? Sie haben auch mal gesagt, man müsse gut regieren. Aber die AfD, die steigt und steigt, also regieren sie nicht gut.
Es ist bisher im Alltag nicht ausreichend spürbar, der Unterschied. Ich will Ihnen ein Beispiel machen. Wir beschließen den Wohnungsbau-Turbo, richtigerweise. Heißt schnellere Baugenehmigungen, es dauert aber 2-3 Jahre, zeitversetzt mehr Wohnungen geben. Für den, der jetzt gerade heute eine Wohnung sucht, ist nichts bezahlbarer oder verfügbarer geworden. Der sagt natürlich, was machen die denn für eine Pressekonferenz in Berlin? Ich merke ja noch gar nichts. Wir sagen, 60% ist die irreguläre Migration runter. Es kommen weniger neu nach Deutschland. Das ist ein echter Erfolg. Für denjenigen, der sagt, bei mir am Hauptbahnhof, auf dem Marktplatz, da wo ich mich nicht sicher fühle, da hat sich aber noch nichts verändert, muss man ja sagen, stimmt auch. Genauso. Derjenige, der sich Sorgen machte um seine Jobs. Wir sagen Investitionsbooster, wir haben die Steuern gesenkt, wir senken die Energiekosten, ist ein Erfolg für den Standort Deutschland. Stimmt. Aber solange es nicht im Portemonnaie oder in der Jobsicherheit spürbar ist, sind viele halt noch skeptisch. Und deswegen, das ist meine feste Überzeugung, brauchen wir einen längeren Atem. Über 10 Jahre ist das Vertrauen so massiv, auch schon zu unserer Regierungszeit, weggegangen, verloren gegangen. Frustration entstanden, Enttäuschung entstanden. Das ist eben nicht in ein paar Wochen und Monaten wieder geheilt. Und es ist vor allem nicht durch Reden, sondern nur durch Tun und Erfahrung im Alltag auch zu verändern. Und wenn irgendjemand ein besseres Rezept hat, als gut zu regieren und durch Ergebnisse zu überzeugen, dann nehme ich das Rezept ja gerne. Allein ausgrenzen und dämonisieren jedenfalls hat noch nicht die AfD kleiner gemacht, sie ist immer stärker geworden.
Okay, also
ich glaube, dazu gehört auch gutes Regieren,
dass Sie sagen, ausgrenzen und dämonisieren.
Alleine hat sie nicht klein gemacht. Der Befund ist, glaube ich, über die letzten 10 Jahre zu sehen.
Und was genau meinen Sie damit? Ausgrenzen und dämonisieren? Wen ausgrenzen? Die Partei, die Wählerinnen und Wähler?
Ja, die Partei. Also die Lichterkette allein, um es jetzt mal etwas zugespitzt formulieren, die Lichterkette alleine kriegt die AfD nicht klein. Ich glaube, den Befund können wir jetzt nach 10 Jahren machen. Sie hat sich in den letzten 3-4 Jahren noch mal verdoppelt. Sondern die Frage,
Ausgrenzen ist ja was anderes als Lichterkette.
Naja, Ausgrenzen ist ja auch das, was wir gesehen haben, als einziges. Mein Punkt ist doch, das alleine reicht nicht. Sondern es braucht schon noch ein bisschen mehr als das. Nämlich gutes Regieren, um Vertrauen wiederzukriegen. Ja. Übrigens, auch andere Dinge helfen nicht, wenn sie nicht selber aus der politischen Mitte heraus wieder Vertrauen schaffen für die politische Mitte. Das ist doch der entscheidende Punkt. Alles andere auch tun, hart auseinandersetzen, Zusammenarbeit ausschließen, klar sagen, da gibt's keine Machtperspektive, eure Stimme führt nicht zum Regierungshandeln, wenn ihr sie dorthin gebt, an die Wählerinnen und Wähler richten und gleichzeitig aber gut regieren. Der Teil gehört schon dazu. Ohne das wird's nicht gehen.
Diese neue Regierung, die ist jetzt ein gutes halbes Jahr in der Verantwortung. Wir haben gesehen, es ruckelt und auch wenn Sie sagen, ist nur Diskussion. Wir sind sehr gespannt, was in den nächsten Wochen dort passiert. Und Sie versprechen ja andauernd, es wird besser. Die Leute haben immer dieses Versprechen in den Ohren. Sie können jetzt eigentlich relativ knapp und im Prinzip positiv mal sagen, wann wird es denn endlich besser?
Ich kann Ihnen jetzt kein Datum sagen nach dem Motto, am 3.5. wird es alles besser.
Es gab mal den Herbst der Reform, der ist ja durch.
Den gibt's ja auch.
Ja, aber der hat jetzt nicht die Riesenwirkung. Also gibt es vielleicht irgendwas, was Sie sagen, ab Frühling wird es besser?
Die Frage ist doch, das eine sind die Entscheidungen, die wir in diesem Herbst, ich habe gerade einige aufgezählt, kann auch noch weitere aufzählen, wir treffen gerade viele, viele Entscheidungen, die die Voraussetzung dafür sind, dass es besser werden kann. Sie müssen ja für den Standort Deutschland, Energiekosten, Steuern, Bürokratie jetzt Entscheidungen treffen. Und bis die wirken, dauert natürlich auch, weil Unternehmen ja dann auch sich danach richten.
Aber die Zeit rennt ihnen weg, weil die Leute ungeduldiger sind.
Das verstehe ich, dass sie ungeduldig
sind. Und die würden sich freuen, wenn man mal so ein Gefühl hätte, Mensch, ich glaube wirklich, im Frühling wird es
besser. Ja, aber die Erfahrung ist ja irgendwie auch, jetzt ein Datum zu nennen und dann ist es 4 Wochen später, habe ich übrigens als Gesundheitsminister schon mal mehrfach die Erfahrung gemacht, produziert ja auch Enttäuschung. Wir tun alles dafür, und wollen alles tun, dass es schnellstmöglich für Deutschland wieder besser geht, dass wir Wachstum haben, dass die Menschen sich berechtigt sicherer fühlen und dass vor allem Zuverlicht wiederkehrt. Was ja verloren gegangen ist, weggefallen ist bei vielen, ist, dass sie Zuversicht darin haben, dass es besser wird, dass es der nächsten Generation besser wird. Das ist ein bisschen Moll. Ich sage immer, wenn man morgens aufsteht und denkt sich, das Beste im Leben war schon, dann macht der Rest des Tages nicht so richtig viel Spaß. Und so geht's gerade der Gesellschaft insgesamt. Man hat so das Gefühl, selbst wenn es einem selbst noch gut geht, irgendwie geht alles in die falsche Richtung. Und dieses Grundgefühl berechtigt zu drehen, daran arbeiten wir jeden Tag.
Sagt Jens Spahn, der Fraktionsvorsitzende der Union. Danke, dass Sie hier sind, sich die 40 Minuten Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Und danke Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Zusehen. Und nächsten Montag gibt's dann an dieser Stelle Blome und Pfeffer. Und wir sind in 14 Tagen wieder für Sie da. Tschüss, einen schönen Abend.